Deutschlandfunk, Andruck.
Den ersten Satz von Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, dürfte wohl fast jede oder jeder zitieren können. Aber was bedeuteten der und auch die anderen Artikel genau? Für Laien, aber auch für juristisch geschulte Leserinnen und Leser ist es oft nicht einfach, die Gesetzessprache zu verstehen, weil vieles so abstrakt formuliert ist. Kommentare sollen deshalb helfen, die Bedeutung richtig beurteilen zu können. Und natürlich ist so eine Beurteilung nie ganz frei von Überzeugungen und Einstellungen des jeweiligen Kommentators. Der CH Beck Verlag hat in seiner juristischen Sparte einen solchen Kommentar, um den es in der vergangenen Woche viel Wirbel gab, weil herauskam, dass der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der immer wieder mit umstrittenen Positionen unter anderem zur Migrationspolitik von sich reden macht, dort ausgerechnet einen Kommentar schreiben soll zum Grundrecht auf Asyl. Das soll zwar mittlerweile vom Tisch sein, wie es aber generell ausgeht, ist noch nicht klar. Klar aber ist, in der Sachbuchsparte des Verlags ist gerade ein äußerst lesenswertes Buch ebenfalls zum Grundgesetz erschienen. Der Kopf dahinter ist der Jurist und Publizist Georg M. Oswald. In dem von ihm herausgegebenen Band blicken knapp 40 Autorinnen und Autoren ganz persönlich auf die Verfassung. Und die meisten haben mit Jura wenig am Hut. Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar, lautet so auch der Titel, und Peggy Fiebig hat das Buch gelesen.
Ein feuilletonistisch pointiertes Herangehen habe er sich von den Autoren gewünscht, schreibt Georg M. Oswald im Vorwort.
Und ein anderer aktueller Aspekt ist der, dass mir doch es so erscheint, als würden die westlichen Demokratien, was ihre Legitimität und ihre Selbstlegitimation betrifft, in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend in die Defensive geraten. Das heißt durch rechtspopulistische Strömungen, aber auch durch andere Formen der Kritik, die hinterfragen, ob denn diese Demokratien, die für sich ja doch schon auch sehr selbstbewusst hohe Ansprüche reklamieren, also auch ethischer Art, ob das denn so gerechtfertigt ist. Und es soll jetzt keine Verteidigungsschrift für das Grundgesetz sein, sondern im Gegenteil gerne auch eine kritische Befragung.
Im Gegensatz zu einem klassischen Grundgesetzkommentar kommen bei Georg M. Oswald überwiegend Nichtjuristen zu Wort. Darunter der Frankfurter Schriftsteller Martin Mosebach, die ungarische Autorin Theresa Mora, die ostdeutsch geprägte Schriftstellerin Grit Poppe. Zahlreiche Journalisten, zum Beispiel Patrick Barners von der FAZ, Adrian Kreie und Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung und Ijoma Mangold von der Zeit, haben für den Kommentar geschrieben. Und auch einige Juristen finden sich unter den Autoren. Unter anderem der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle und die frühere Richterin des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte Angelika Nussberger. Die Schriftstellerin Annette Pehnt beweist, dass man sich Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung, auch in lyrischer Form nähern kann. Herausgekommen ist eine Sammlung ganz unterschiedlicher, sehr persönlicher Perspektiven auf die Verfassung. Georg M. Oswald.
Ich glaube, dass in einer Demokratie es sinnvoll wäre, wenn möglichst viele Menschen, die selbst keine Juristen sind, doch eine relativ genaue Vorstellung davon haben, was eigentlich im Grundgesetz steht. Und ich glaube auch, dass man am besten gar nicht nur über das Grundgesetz reden sollte und reden dürfen sollte, wenn man selbst Jurist ist, sondern eben auch, wenn man Schriftsteller ist, wenn man Journalist ist oder wenn man als Jurist versucht, so zu schreiben, dass das Publikum das verstehen kann, das allgemeine Publikum.
Eher emotional als juristisch nüchtern werden die Normen des Grundgesetzes dem Leser nahegebracht. Zum Beispiel, wenn Hertha Müller die Bedeutung der Menschenwürde, die durch Artikel 1 geschützt wird, anhand ihrer Diktaturerfahrungen aus der Sozialistischen Republik Rumänien verdeutlicht.
Das meiste, was ich über Freiheit und Würde gelernt habe, habe ich aus den Mechanismen der Unterdrückung gelernt. Diese Mechanismen zu beobachten, und etwas anderes bleibt einem ja in der Unterdrückung nicht übrig, ist wie die Spiegelschrift der Freiheit zu entziffern. Das Deutlichste, was ich gelernt habe, kann ich ganz einfach sagen. Freiheit und Würde sind immer ganz konkret.
Ein dagegen uneingelöstes Versprechen der Verfassung hat die in Westdeutschland aufgewachsene Schriftstellerin Anna-Katharina Hahn im Artikel 7, der das Schulwesen regelt, ausgemacht. Der Verantwortung, die der Staat hier übernommen habe, werde ja nicht gerecht, beklagt Hahn. Soziale Ungleichheiten würden nicht beseitigt, sondern vertieft. Auf den gesellschaftlichen Wandel bereite der Staat die Kinder nicht ausreichend vor und insgesamt hake es an einem flexiblen und leistungsfähigen Schulwesen, noch immer. Nicht jeder Artikel hat einen eigenen Text erhalten. Das hätte bei den rund 200 Artikeln auch den Rahmen gesprengt. So werden dort, wo es um die Organisation des Staates und seiner Organe geht, teilweise ganze Abschnitte thematisch zusammengefasst. Bei Artikel 3 dagegen erhält jeder der drei Absätze eine separate Analyse. Der Gleichheitsgrundsatz, die Geschlechtergleichstellung und das Diskriminierungsverbot. Selbst bei auf den ersten Blick sperrigen Materien gelingt es, diese zugänglich und anschaulich dem Leser näher zu bringen. So schreibt Benjamin Lahusen, Professor für bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte, in seinen Fundstücken zum deutschen Föderalismus vom, Zitat, »vornehmen Band des Bundes, das sich im Laufe der Jahre in einem undurchsichtigen Gestrüpp von Visionen, Erfolgen, Fehlschlägen, persönlichen Entscheidungen und Launen des Weltgeistes verheddert.«
Wer den Föderalismus im Grundgesetz freilegt, stößt nicht nur auf die Patina der abendländischen Philosophie. Die sperrige Realität hat auch hier ihre Hinterlassenschaften abgeladen. Die Regeln zum Föderalismus wirken mitunter wie ein flüchtig sortierter Zettelkasten der Staatsorganisation. Ein paar versprengte Grundrechte haben sich hierher verirrt, genau wie das rechtlich eigentümlich unverbindliche Staatsziel. Einige Karteikarten sind seit 1949 unverändert, viele wurden mehrfach überschrieben, manche sind verschwunden, andere neu hinzugekommen.
Den meisten im Band enthaltenen Texten ist anzumerken, dass sie in den vergangenen 2 Jahren entstanden sind. Es wird deutlich, welche Kraft der verfassungsrechtliche Rahmen, den das Grundgesetz bietet, gerade in Krisenzeiten entwickelt. Nicht zuletzt die Pandemie hat eine neue Intensität der verfassungsrechtlichen Diskussion in die Öffentlichkeit gebracht. Wie weit reicht die persönliche Freiheit des Einzelnen? Wie weit das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Wie weit darf der Staat gehen beim Kampf gegen Falschnachrichten? Und wie viel andere Meinung muss, um ein Modewort zu nutzen, ausgehalten werden? All diese Fragen werden buchstäblich auf der Straße debattiert. Auf die Verfassung berufen sich alle. Jene, die die bundesrepublikanische Demokratie nachdrücklich verteidigen, aber auch jene, die sie kritisieren, und sei es aus dem Parlament selbst heraus. Das Grundgesetz deshalb weiter lebendig zu halten, das ist der Appell der Autoren. Das Grundgesetz ist ein großes Versprechen. Für seine Einlösung bleiben wir selbst verantwortlich, schreibt Georg M. Oswald. Der von ihm zusammengestellte Band bietet dazu lesenswerte Anregungen. Für Nichtjuristen, aber durchaus auch für Juristen.
Peggy Fiebig las für Andruck das Buch von Georg M. Oswald mit dem Titel »Das Grundgesetz – ein literarischer Kommentar«. Verlag CH Beck, 381 Seiten, Preis 26 €.